Der Blick in die Kirchengeschichte zeigt, dass man eine Erweckung nicht so stabilisieren kann, dass sie immer gleich bleibt. Wir erleben ja manchmal, dass in den Gemeinden dann der Begriff Erweckung noch gebraucht wird und wir eigentlich von dem normalen Leben reden und das, was wir uns unter Erweckung wünschen, dann eigentlich nicht mehr da ist. Interessant scheint mir, dass wir als Adventgemeinde eine besondere Entwicklung erleben, da wir eine Gemeinde sind, die weltweit schnell wächst, erleben wir ein Phänomen, das bei anderen Kirchen nicht so deutlich ist. Nämlich das Phänomen, dass es gleichzeitig erste Generationen gibt, immer wieder, und gleichzeitig vierte, fünfte, sechste Generation. Eine erste Generation hat dieses Feuer der Erweckung in sich und ist so begeistert, dass sie im Grunde genommen alles andere darüber vergisst, so wie die Väter 1844, wie unsere Glaubensväter, als sie Gemeinde hier begonnen haben. Aber gleichzeitig haben wir auch viele Gemeindeglieder, die schon in zweiter, dritter oder vierter Generation zur Adventgemeinde gehören. Und daraus ergibt sich ein Spannungsfeld, ein nicht geringes Spannungsfeld, mit dem wir weltweit als Kirche leben müssen und das uns einige Schwierigkeiten bereitet. Zwei Beispiele dazu. Ich fuhr etwa im Jahr 2000 mit einem Bus von der Hochschule hier in den Süden. Neben mir saß ein junger Student aus Moldawien, der heute Prediger hier in der Vereinigung ist. Und er gestand mir ganz enttäuscht, dass er etwa im Jahr 1993, 94 getauft wurde in Moldawien und dass ein Prediger ihm gesagt hat, es wird das Jahr 2000 nicht geben, Jesus kommt vorher. Und das war für ihn eine unheimliche Motivation, sich mit der Wiederkunft auseinanderzusetzen. Das hat sein Leben motiviert. Und dann erlebte er das Jahr 2000 und ist nichts passiert. Es war für ihn eine ganz, ganz tiefe Enttäuschung. Ich weiß nicht, ob er sie jemals völlig verkraftet hat. Oder dann haben wir im Moment einen ganz interessanten Studenten aus Haiti, der in Russland Medientechnik studiert hat. Und ihr wisst, Black Preaching, da ist Temperament und Feuer, da braucht man keine Ausbildung, das klappt von alleine. Und er geht mit anderen Studenten Sabbatnachmittag nach Burg in die Fußgängerzone und betreibt Missionen. Finde ich gut. Schön. Aber er sagt mir gleichzeitig, du musst immer mit dabei sein. Das gehört dazu. Ich habe gesagt, tut mir leid, ich bin die Mehrzahl der Sabbate gar nicht zu Hause. Da habe ich Aufgaben in den Gemeinden. Nein, das Wichtigste ist nur Mission. Da muss ich sagen, ich muss dir widersprechen. Wir können nicht nur Gemeindeglieder zur Gemeinde dazu bringen, wir müssen sie auch im Glauben stärken. Und da muss es auch andere Bereiche geben der Seelsorge, die notwendig und wichtig sind, damit Gemeinde gesund bleibt. Ist für ihn nicht einsichtig, er sagt, Mission ist alles. Ich kann ihn verstehen und ich kann die Begeisterung verstehen. Ich weiß aber auch, dass diese Begeisterung mit Sicherheit eine Entwicklung erleben wird, bei der manche Fragen dann aufbrechen werden. Das bedeutet also, wenn Erweckungen nicht ewig sind, dass sie in einen Prozess eintreten, in dem dann manche Dinge sich verfestigen. Erweckung ist immer von Spontanität begleitet in einem ganz starken Maß. Und Erweckung verläuft immer nach eigenen Gesetzen, ist übrigens auch nicht demokratisch. Erweckungsbewegungen, wenn man sie sich anschaut, folgen ihrer eigenen Gesetzmäßigkeit. Wenn ich in die Geschichte hineinschaue, dann stehen dort immer starke Personen. Starke Personen, die auch weit über das hinausgehen, was ein Einzelner möglicherweise im ganzen Umfeld in einer anderen Situation sehen kann. Luther kommt von der Wartburg 1521, als in Wittenberg alles drunter und drüber geht. Man spricht dort von der Wittenberger Bewegung, hält die berühmten Invokavit-Predigten, predigt eine Woche lang ununterbrochen, möchte man fast sagen, und dann ist die Bewegung wieder auf dem richtigen Weg. Aber das ist Luther. Als Luther nicht mehr lebt, fällt der Protestantismus in eine Starre, die nur vom Streit lebt. Das ist die Orthodoxie. Mit Luther stirbt diese Bewegung. Es gibt immer wieder Erweckungsbewegungen, aber diese Erweckungsbewegungen folgen dann eigenen Gesetzmäßigkeiten. Und so haben wir als Adventbewegung am Anfang verständlicherweise auch erst in der Miller-Bewegung, dann in der sogenannten Bewegung der Sabbat-Adventisten, uns selbst gefunden. Nun ist es so, dass eine Erweckungsbewegung niemals theologisch systematisch läuft. Das wünschten wir uns, aber wenn man sich eine Bewegung anschaut, dann verläuft die sehr stark von der Spontanität her, nämlich von der gegebenen Situation. Also die Leute, die in der Kirchengeschichte Erweckungen wesentlich beteiligt waren an Erweckungen, sind meist Menschen gewesen, die ihre großen theologischen Arbeiten in der Situation gefunden haben. Also ein Martin Luther war kein systematischer Theologe. Und alle Kirchengeschichtler, die eine Theologie Luthers schreiben wollen, schön systematisch, beißen sich ganz schön auf die Zähne. Dasselbe ist von John Wesley zu sagen. John Wesley, Mann der ersten Stunde, war kein systematischer Theologe. Dasselbe ist übrigens auch von Ellen White zu sagen. Wer anfängt, das, was sie sagt, in ein theologisches System einzubauen, und ich finde es spannend, bis heute gibt es noch keine Theologie von Ellen White, ich fände das wichtig, ganz wichtig, wird merken, dass sie in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich sich artikuliert hat, weil sie in der konkreten Situation konkret antworten wollte. Es bedeutet also, dass wir wissen müssen, eine Erweckungsbewegung folgt auch theologisch eigenen Gesetzmäßigkeiten und das, was wir uns wünschten, dass sie so fest steht, das finden wir dort noch nicht, überhaupt nicht. Ein Beispiel, die frühe Miller-Bewegung nennt sich selbst und wird auch von Schwester White darin unterstützt, Gemeinde Philadelphia, so haben sie sich gefühlt, auch die frühe Adventbewegung. Als Schwester White dann Anfang der 50er Jahre sagt, wisst ihr was, wir sind nicht Philadelphia, wir sind Laodicea, sagen die Geschwister, das kann nicht wahr sein, Schwester White. Hast so lange gesagt, wir sind Philadelphia, jetzt kannst du nicht mit einmal sagen Laodicea. Oder Ludwig Richard Conradi, ein Mann mit Begeisterung für die Wiederkunft Jesu, übersetzt Matthäus 24, wo Jesus sagt, dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis das dies alles geschieht. Das bedeutet meine Generation. Mit anderen Worten, solange wir leben, kommt Jesus wieder. Das ist spannend zu sehen. Und er war damit in einer guten Schule. Conradi lebt in der Zeit, als zu Ende des 19. Jahrhunderts viel Platz war für Männer, die später die Weltmission vorangetrieben haben, ganz stark, und die dann erstaunlicherweise die Väter der modernen ökumenischen Bewegung waren. Weltmissionskonferenz Edinburgh 1910 waren übrigens auch Adventisten vertreten, Conradi und ein weiterer Vertreter der Generalkonferenz. Aber ihr seht, da wird noch nicht theologisch systematisch gearbeitet. Der Prozess des Spontanen muss dann einer Ordnung weichen, sonst zerfällt die Erweckung. Und an dieser Stelle ist die Rolle von James und Ellen White nicht zu unterschätzen, die genau am Beginn der Adventgemeinde hier aus der Spontanität heraus immer stärker den Weg in eine Ordnung gewiesen haben, für die es dann wesentlich wurde, dass sie uns als Kirche geprägt hat. Ohne die Ordnung würden wir heute nicht mehr existieren. Und ein Ludwig Richard Conradi würde nach den Dienstvorschriften der Adventgemeinde in Deutschland auch nicht mehr existieren können. Er musste mit Finanzen umgehen, und zwar ganz alleine, ich weiß nicht, bis zu welchem Budget ein Vereinigungsvorsteher heute frei entscheiden darf. Conradi wäre das unmöglich gewesen. Unsere Budgets sind so eng gestrickt, dass wir gar keine Möglichkeit mehr für Spontanität haben. Ist alles festgelegt in Personalstellen, dann kann man nicht mehr frei agieren. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ein Conradi musste frei agieren. Und wenn die Schiffsmission nicht mehr lief im Hamburger Hafen, hat er halt das Schiff verkauft und was anderes gemacht. Aber er hat immer das gemacht, was in der Zeit dran war. Und so entstehen, aus der Spontanität entsteht die Ordnung. Und auch das ist ein Punkt, der einfach in einer Entwicklung folgerichtig ist. Diese Punkte, diese Glaubenspunkte, die dann entstehen, sind niemals hervorgerufen worden, dadurch, dass Menschen gesagt haben, was können wir jetzt theologisch sagen, sondern, und das möchte ich gleich zu Anfang sagen, sie sind immer aufgrund innerer Betroffenheit entstanden. Die Grundaussagen einer Kirche, die am Anfang stehen, haben immer nicht nur eine theologische, sondern eine ganz stark emotionale Betroffenheit des Einzelnen. Ein Martin Luther lebte von der Rechtfertigung aus Glauben allein, der hatte das erlebt. Das wird zum Kern der lutherischen Reformation. Und so haben unsere Väter aus ihrer inneren Betroffenheit heraus, dass Christus am 22. Oktober nicht kam, eine Antwort gesucht. Und die Lösung des Problems liegt in der Heiligtumslehre. Von daher ist die Heiligtumslehre am Anfang nicht etwas theologisch systematisch, sondern etwas, was aus der tiefsten inneren Betroffenheit her zu erklären ist. Sie haben am Anfang noch gesagt, als man sich dann nach 2 Jahrzehnten dazu durchgerungen hat, eine eigene Organisationsform zu gründen, unser Bekenntnis ist die Bibel. Sehr schön. War damals das übliche Wort unter erweckten Kreisen. Our creed is the Bible. Und es geht noch ein Stück weiter, als dann manche gesagt haben, und wir werden gleich sehen, wie der Begriff der Übrigen, des Remnant, eigentlich im Gegensatz steht zu der festen Organisation, dass dort am Beginn der ersten Generalkonferenz oder etwas davor in einer sehr schönen Art und Weise die Argumente der Gegner vorweggenommen werden und dort gesagt wird, wisst ihr, wir wollen es nicht so machen wie die anderen Kirchen. Die haben Dogmen aufgestellt. Später haben sie anhand dieser Dogmen den Glauben so festgelegt, dass jeder, der nicht dem Dogma zustimmt, am Ende aus der Kirche ausgeschlossen wird. Das ist nicht unser Weg. Unser Bekenntnis ist die Bibel. Deswegen hatte man am Anfang auch kein eigenes Glaubensbekenntnis. Und auch wenn wir uns heute gegen den Namen Glaubensbekenntnis wehren, die 28 Glaubenspunkte sind de jure ein eigenes Glaubensbekenntnis. Das heißt, hier findet man, und so ist der Anfang jeder dieser Glaubenslehren, sich selbst im Wort Gottes. Und das überträgt man dann verständlicherweise auf sein Leben. Am Anfang steht zum Beispiel auch der Begriff Babylon. Aber der hat eine ganz starke eigene Prägung. Diese eigene Prägung bezieht sich zuerst auf die Sklavenhalter in den Südstaaten. Die sind Babylon. Weil die ja die Zeit nicht so mitempfinden, denn Adventisten lebten am Anfang alle nur im Norden. Und die hatten mit den Sklavenhaltern im Süden nichts zu tun. Und dann klärt man in einem Prozess, und auch das ist sehr schön zu sehen, die verschiedenen Lehren. Und die ersten Lehren, die wir klären, sind nicht adventistische Grundlehren im Sinn von dem, was heute am Anfang unseres Glaubensbekenntnisses steht, sondern es sind die Unterscheidungslehren, die man damals mit dem Begriff Landmarks bezeichnet. Also die Aussagen, die uns von anderen Kirchen unterscheiden. Und erst im Laufe der Zeit, teilweise ganz schmerzlich, haben wir dann einzelne andere Punkte, von denen man meinte, die seien selbstverständlich auch erlebt. Und bis heute gibt es große theologische Aussagen, über die wir noch nie gesprochen haben. Über die Frage des freien Willens zum Beispiel. Haben wir nun einen freien Willen oder haben wir keinen freien Willen? Das ist eine spannende Frage. Haben wir noch nie gesprochen und wir merken, da gibt es auch noch Redebedarf. Aber so entsteht im Laufe der Zeit ein Prozess der Systematisierung. Und dann kommen die systematischen Theologen, und ich gebrauche es mal mit ein wenig Spitze, denn überall sind die Kirchengeschichtler mit den Systematikern ein wenig im Clinch. Warum? Weil der Systematiker alles genau erklären will. Ganz genau. Und für ihn gibt es keine andere Antwort. Aber wer von der Kirchengeschichte herkommt, der weiß, da gibt es manchmal auch zwei Antworten, die nebeneinander stehen. Und als ich mal vor einigen Jahren mit George Knight in Wittenberg war, und ich habe ja das große Glück, mit manchen unseren Brüdern und Schwestern die Verantwortung in unserer Kirche tragen, nach Wittenberg zu fahren und in die Lutherstätten zu erklären, auch mit unserem jetzigen Präsidenten der Generalkonferenz, einen Tag zusammen, war interessant, ihn auch einmal als Mensch zu erleben, ohne dass er dienstlich ist. Ja, sehr schön. Da bin ich mit George Knight zurückgefahren von Wittenberg und da habe ich ihn Fragen gestellt. Das war sehr schön und er hat mir gesagt, weißt du was, in dem Moment, als die Systematiker kamen, ist ein Stück von der Bewegung kaputt gegangen. Warum? Weil dann die Initialzündung des Anfangs nicht mehr da ist. Luthers Enkel konnten zwar mit der Rechtfertigung aus Glauben noch manches verstehen, aber die hatten das nicht mehr im Blut. Denn die hatten ja nicht erlebt, was Luther erlebt hatte in seiner Zelle, als er den gnädigen Gott gesucht hat. Und die vierte und fünfte Generation unserer adventistischen Schwestern und Brüder, die können natürlich nicht mehr verstehen, was unsere Väter erlebt haben, als sie gemerkt haben, und am Anfang haben sie das ganz schlicht formuliert, Jesus hat noch etwas zu tun. Das ist der Anfang der Heiligtumslehre. Jesus hat noch etwas zu tun. Ganz erstaunlich. Und das war die Lösung für sie. Und darauf ist im Laufe der Zeit eine Lehre entstanden, die wir heute haben, die sich so stark verändert hat, dass man staunen kann, dass daraus am Ende etwas wirklich geworden ist, wo man sagt, das ist ein Stück Aussage, die Geschichte und Bibelverständnis miteinander verbindet. Nun, wenn es so ist, dass im Laufe der Zeit sich Lehren ausbilden, dann ist auch verständlich, dass die Lehren dann manchmal zu einem Prozess werden, der nicht mehr von allen richtig verstanden wird. Die katholische Kirche ist 2000 Jahre alt und sie hat mittlerweile 95 Bände des Codex Juris Canonici. 95 Bände, die klar machen, wie man die Bibel zu verstehen hat. Die Bibel ist ganz klein im Vergleich dagegen. Das heißt also, je länger eine Kirche existiert, umso stärker sucht sie in welcher Weise auch immer, den Glauben so verständlich zu machen, aber gleichzeitig wird er damit auch ein Stück verfestigt. Denn jede Glaubenslehre lebt eben auch immer von der Zeit. Das heißt, eine Glaubenslehre hat es immer auch mit der Zeit zu tun, in der sie entsteht. Und es kann sein, dass wenn die Zeit sich verändert, die Bedeutung dieser Glaubenslehre für die nachfolgenden Generationen nicht mehr so nachvollziehbar ist. Beispiel dazu. 1847 hat Ellen White eine Vision. In dieser Vision sagt sie als Ergebnis, dass der Sabbat die trennende Mauer zwischen Gläubigen und Ungläubigen ist. The Sabbath is a separating wall between believers and unbelievers. Das ist eine harte Aussage, nicht? Eine harte Aussage. Wenn man nicht weiß, was sie später gesagt hat, dann missversteht man sie und versteht nicht, warum das in der Zeit so wichtig war. Als dann die Person, die nach William Miller die zweitwichtigste Person in der Miller-Bewegung ist, stirbt, Joshua Himes, sagt sie was ganz anderes. Dieser Joshua Himes war sozusagen der junge, dynamische Mann der Miller-Bewegung. Der hat in Boston eine eigene Druckerei, hat mit der Druckerei publiziert. Übrigens der die erste christliche Zeitschrift in den USA herausgibt. Und William Miller ist der Mann, der dann, oder Joshua Himes ist der William Miller bekannt macht. Ohne ihn hätte es nie so eine Miller-Bewegung gegeben. Er wird nie Sabbat-Adventist. Joshua Himes bleibt, ich glaube, presbyterianischer Geistlicher. Er hat zwar Kontakt mit Weitz, kommt auch mal ins Battle Creek Krankenhaus, gibt auch mal eine kleine Spende, stirbt aber ohne je den Sabbat erkannt zu haben. Und jetzt schreibt Ellen White einen Nachruf. Sehr schön. Niemand hat Gott so geliebt wie unser Bruder Joshua. Ist das nicht schön? Also unser Vater im Himmel, der hat keinen lieber als unseren Bruder Joshua. Ist das nicht toll? Und jetzt könnte man sagen, aber Schwester White, du hast ja damals gesagt, wenn der nicht den Sabbat feiert, kommt er nicht in den Himmel. Und jetzt sagt sie was ganz anderes. Warum? Weil die Zeitumstände völlig anders waren. Und an der Stelle entstehen bei uns immer Fragen. Und zwar Fragen, die damit zu tun haben, dass wir als Menschen sehr gerne uns an Dingen festhalten, die bleiben und die unveränderlich sind. Ja, der berühmte Kirchenhistoriker Rudolf Sohm, im 19. Jahrhundert, ein Protestant, hat mal gesagt, der natürliche Mensch ist ein geborener Katholik. Auch der natürliche Adventist ist ein geborener Katholik. Das heißt, wir wollen am liebsten Regeln haben und die halten wir ein. Und dann habe ich die Gewähr, jetzt komme ich im Himmel, ich habe die Fahrkarte zum Himmel. Und genau an der Stelle setzt die Reformation einen Riegel vor. Das ist das Schwere eines Protestanten. Der hat nämlich nichts in der Tasche, außer das Wort Gottes. Und aus dem Wort Gottes entsteht eine Beziehung zu Jesus. Und das ist das Schwere. Weil diese Beziehung an jedem Tag so geschätzt werden muss und gepflegt werden muss, weil ich ja nichts in der Tasche habe. Ist übrigens nicht uninteressant, dass Schwester Weid niemals jemand höher ehrt in der Kirchengeschichte als Martin Luther. Man lese nur mal, was sie im großen Kampf von ihm schreibt. Er ist ihr absoluter Favorit. Warum? Er ist der Mann der Bibel. Die Zeitumstände haben also einen großen Eindruck, Einfluss, der manchmal auch größer ist, als wir denken. Die Zeitumstände haben auf die Entwicklung unserer Kirche einen Einfluss gehabt, dessen wir uns manchmal nicht bewusst sind. Da ist zum Beispiel die für viele vergessene osmanische Frage. Uriah Smith bringt den Gedanken dieser historischen Deutung in die Adventgemeinde hinein. Schwester Weid ist sehr reserviert. Und das Ergebnis ist, ich sage es einfach ganz kurz, für uns die Reformationsbewegung nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das ist das Ergebnis dieser prophetischen Auslegung. Wir haben das später manchmal wieder erlebt. Zeitumstände sind also für das Verstehen unverzichtbar. Und wer über eine Glaubenslehre redet, muss also auch die Zeitumstände beachten. Und so verstehe ich auch Ellen White, wir haben für die Zukunft nichts zu befürchten, es sei denn, wir vergessen des Weges. Das Zitat kennt wahrscheinlich jeder Adventist, kommt ein Nachsatz, den die meisten nicht kennen. Und würden die Lehren nicht beherzigen, die wir aus der Geschichte ziehen sollen. Und da fängt es an, wo haben wir Lehren? Oder mit anderen Worten, wo wird uns deutlich, dass wir einen Lernprozess durchlaufen haben? Und dann fängt es an, spannend zu werden. Jeder, der schon einmal einen Umbruch erlebt hat, weiß, wie wenig Nachgeborene die Zeit, die sie selbst nicht erlebt haben, verstehen können. Meine kleine Tochter ist 1980 geboren. Entschuldigung, 90 geboren, nicht 80. 80 war die Große. 10 Jahre dazwischen, 4 Kinder, 90 die Kleine. Wenn sie über die DDR redet, ist es völlig weg. Keinerlei Vorstellung. Alles weg. Obwohl in ihrem Ausweis noch drin steht, geboren in Karl-Marx-Stadt. Völlig fremde Welt. Und da können Eltern auch nichts mitgeben. Das geht nicht. Das heißt also auch, Glaubenslehren, die in einer bestimmten Situation ganz wichtig waren, können in einer anderen Situation völlig an Bedeutung verlieren. Zu dem Faktor Zeit kommt auch der Faktor Mensch. Und Zeit und Mensch bedeutet bei uns Veränderung. Wenn ich euch so anschaue, und manche kenne ich schon eine Weile, dann haben wir uns alle zum Guten entwickelt. Wir sind älter geworden. Wir sind reifer geworden. Das heißt, die Veränderung ist Teil dessen, was wir erleben. Veränderung bedeutet also auch, dass wir uns auf andere Zeitumstände einstellen müssen und dass wir manche Dinge in diesen Zeitumständen anders sehen. Und dann gehört es für mich zu den größten Geheimnissen, warum Gott uns Menschen so unterschiedlich geschaffen hat, wie wir sind. Jeden individuell. Der hätte uns auch nach Norm schaffen können. Er hätte es leichter gehabt, aber er macht es nicht. Und diese Unterschiedlichkeit bedeutet, dass er damit etwas gewollt hat. Denn Gott will Gemeinde bauen, gerade mit dem Faktor Mensch, mit dieser Unterschiedlichkeit. Und die Individualität ist die Kreativität, die wir hineinbringen. Und gerade in der Veränderung der Zeit wird diese Kreativität sichtbar. Einer meint, ohne ihn würde es nicht laufen in der Gemeinde, dem kann ich sagen, guter Freund, du bist vielleicht ganz wichtig und hochbegabt, aber der liebe Gott hat jetzt schon Kinder in der Gemeinde, die machen es besser als du. Das zu verstehen, fällt uns schwer. Wir als Menschen durchlaufen Entwicklungen und er hat uns mit der Individualität auch gleichzeitig mit Gefühlen geschaffen. Und Gefühle haben wir nicht nur als Einzelpersonen, sondern auch als kollektive Personen. Es gibt auch kollektive Emotionen. Wer 1844 erlebt hat, hat eine kollektive Emotion erlebt, die er nie wieder vergessen hat. Das heißt, theologische Aussagen haben auch immer eine emotionale Verortung. Und wenn wir über den Begriff Gemeinde der Übrigen reden, ist das ungeheuer wichtig, weil es bedeutet, ich habe das so erlebt. Und da fängt es an, schwierig zu werden. Wenn wir in der Gemeinde über Fragen reden, die Menschen beschäftigen, die vielleicht über 4 oder 5 Generationen Glieder der Gemeinde sind, und jetzt kommt jemand in die Gemeinde aus einem völlig anderen Umfeld und er hat vielleicht die katholische Kirche verlassen und hat das unter großen inneren Kämpfen getan, der kann nicht verstehen, warum in der Gemeinde in manchen Fragen möglicherweise anders gedacht wird. Und das ist ein Spannungsfeld, weil mein persönliches Erleben natürlich mein Glauben prägen wird. Und je stärker mein persönliches Erleben von einem Wechsel betroffen war, umso stärker werde ich mich daran festhalten. Ich denke an die Geschwister, die zum Beispiel aus anderen Ländern zu uns gekommen sind, die eine Veränderung erlebt haben und dann häufig ein Stück ihrer Kultur bewahren wollen, weil sie merken, ich erlebe hier Gottesdienst anders als zu Hause. Und das ist verständlich, völlig verständlich. Das ist die Vielfalt, in der wir in der Gemeinde und mit der Gemeinde leben. Gott hat uns bewusst so geschaffen. Und deswegen können wir auch in Glaubensfragen niemals objektiv reden. Denn dann sind es keine Glaubensfragen mehr. Solange wir über Glauben reden, bleibt es immer ein ganzes Stück unser subjektives Empfinden. Und wenn die Betroffenheit fehlt, dann entsteht die Frage, die entsteht, wenn die Beziehung nicht mehr da ist, dann stellt sich die Frage nach der Identität. Wenn wir also über die Gemeinde der Übrigen reden, dann sind auch immer die Fragen der Emotionen da. Also, der performative Charakter des Dogmas darf nicht übersehen werden. Es geht also nie nur darum, etwas richtig zu sagen, sondern es geht immer darum, auch es richtig zu verstehen. Wir alle sind Menschen mit unserem Willen, wie Gott uns geschaffen hat, und wir sind dabei auch immer Sünder. Das sollten wir nie vergessen, denn die biblische Geschichtsschau ist die, dass Geschichte gesehen wird unter der Maßgabe, denn seine Güte währet ewiglich. Das heißt, wir brauchen immer Gottes Güte, ohne die wir nicht leben können. Und wo bleibt Gott? Fragt ihr vielleicht. Wenn so viel Einschränkungen gemacht werden, wenn ein so langes Vorwort gesprochen wurde, warum denn? Wo bleibt Gott? Ich denke, er handelt in unserer Geschichte. Gott handelt mehr, als wir denken. Gott sieht uns, Gott begleitet uns und manchmal ist er uns wohl näher, als wir denken. Und diesen Prozess von der gefühlten Überzeugung hin zu einer theologischen Lehre ist ein so spannender Prozess, bei dem wir uns jetzt auf die Reise machen wollen. Das war ein ungewöhnlich langes Vorwort, aber ich denke, es war notwendig. Wir als Adventgemeinde haben erst recht spät ein Glaubensbekenntnis formuliert. 1863, wie gesagt, hatten wir kein Glaubensbekenntnis. Und es gehört zu den hochspannenden Aufgaben zu sehen, wie sich dann beginnend am Ende des 19. Jahrhunderts und dann erst 1931 zum ersten Mal richtig normativ Glaubenslehre dokumentiert. Und wie dann im Laufe der Zeit, 1950 zum ersten Mal und dann Mitte der 80er Jahre, ich glaube 1985 und 1986, unsere Glaubenslehren sich verändern. Allein dieser Prozess, diesen Prozess zu sehen, das ist hochinteressant. Die Amerikaner sagen, first come first. Und wenn ich euch frage, wo steht oder welche Aussage, in welchem unserer Glaubenspunkte ist von der neuen Erde die Rede? Könnt ihr mir dann eine gute Antwort geben? Ihr seid in guter Gesellschaft. Ich habe die gleiche Frage schon den Kollegen des Süddeutschen Verbandes gestellt, der Leitung des Verbandes haben, zusammen mit Vertretern der Division. Und sie saßen genauso ratlos da. Es ist der 28. und letzte. Als das erste Mal adventistische Glaubenslehren aufgeschrieben wurden, war das ganz am Anfang. Und im Laufe der Zeit merken wir dann, wie schön theologisch systematisch gearbeitet wird. Und heute machen wir es so wie eine gute kirchliche Dogmatik. Womit geht's los? Mit Gott natürlich, mit der Bibel, Fragen der Erlösung. Und die letzten Dinge kommen zuletzt. Und Theologie ist die Eschatologie das Letzte. Aber allein daran erkennt man, wie im Laufe der Zeit eben auch sich eine innerkirchliche Entwicklung breitgemacht hat. Und wir merken also, wie aus der Begeisterung des Anfangs, wo alles Wiederkunft war, ein Stück Aussage geworden ist, die sich am Ende letztendlich in Ritualen verfestigt. Denn wenn wir einen großen Gottesdienst haben, dann gehört zu dem großen Gottesdienst zum Abschluss immer ein Ritual, nämlich das der Wiederkunft, das sich dokumentiert, indem wir ein Lied singen. Wir sind voll Hoffnung. Und damit bestätigen wir uns selbst. Das ist ganz wichtig. Früher haben wir gesungen, blas die Posaune, das Lautes erklingt. Es ist spannend zu sehen, wie ein Lied eine Bedeutung übernimmt, anstelle möglicherweise eines Glaubens, der so tief von innen eine Prägung hat, dass man das nicht so zu formulieren braucht. Nun ist interessant, dass bei den ersten formulierten Glaubensbekenntnissen der Begriff der Gemeinde der Übrigen nicht enthalten ist. Erst 1950 wird ein Punkt zusätzlich eingefügt. Und aus dem damaligen Punkt 19a, wo es um die geistlichen Gaben geht, wird ein Punkt 19b zum ersten Mal im Yearbook 1951 abgedruckt. Dieser Punkt 19b heißt, der Geist der Weissagung ist eines der Kennzeichen der Gemeinde der Übrigen. Sie anerkennt, dass sich diese Gabe im Leben und Dienst von Ellen G. White offenbart hat. Interessant, dass der Kernpunkt dieser Aussage das Verständnis der prophetischen Gabe von Schwester White ist und dass in diesem Zusammenhang der Begriff Gemeinde der Übrigen gebraucht wird. In den Glaubensbekenntnissen von 1872, von 1905 und 1931 findet sich dieser Begriff nicht. Er ist also später dazu gekommen, obwohl er vom Sprachgebrauch schon vorher auch existent war. Das heißt, offensichtlich war den Verantwortungsträgern der Gemeinde, die bei der Generalkonferenz anwesend waren, dieser Begriff so wichtig, entweder, dass er verloren geht, dass man ihn bewahrt, oder aber, dass es in der Gefahr steht, missverstanden zu werden, dass es jetzt so formuliert wird. Und wir merken, wie das offensichtlich in auch einem gewissen Zusammenhang mit der Exklusivität steht. Und hier wird ein Stück eigenes Verständnis dokumentiert. Aber wo kommt der Begriff eigentlich her? Und jetzt muss ich nochmal ausholen, damit wir das verstehen. Die Kirche der Frühzeit, die alte Kirche, hat viele Entwicklungen durchgemacht. Daraus wurde später die frühkatholische Kirche, später die katholische Kirche im Sinn von allgemein, noch nicht von Konfession. Und wir haben dann im Mittelalter die ersten wesentlichen Reformationsbewegungen, die wir zwar nicht so nennen, aber deren Kritikpunkte an der Kirche ansetzen. Der erste große Kritikpunkt ist der, die Kirche ist nicht mehr eine Kirche der Armen, sondern die Vertreter der Kirche sind reich. Die ursprüngliche Kirche war eine Armutskirche. Das sind die ersten großen Kritikbewegungen im hohen Mittelalter. Zweite große Kritikbewegung heißt, die Kirche unterdrückt das Wort Gottes. Wir wollen das Wort Gottes in unserer Sprache lesen. Ihr wisst, daher stammt der Begriff Hokuspokus. Weil die Leute, wenn sie zum Gottesdienst kamen im Mittelalter, nur die Einsetzungsworte des Abendmahls gehört haben und dann nichts mehr verstanden. Hoc est corpus meus, das ist mein Leib. Und daraus wurde Hokuspokus. Ich verstehe nichts. Deswegen kann ich auch verstehen, dass Sie jetzt sagen, wir wollen Gottes Wort in unserer Sprache hören. Und da entstehen die ersten landessprachlichen Übersetzungen der Bibel. Dann haben wir die ersten Predigtgruppierungen wie die Waldenser oder wie andere. Die Lollarden in England, John Wycliffe. Dann kommt der dritte Frage, die dritte Kritikpunkt. Wir wollen eine Nationalkirche haben. Also nicht, dass wir römische Bischöfe haben, die den Zehnten nach Rom abführen und dann sich damit ein schönes Leben machen, sondern wir wollen unsere eigenen Bischöfe haben, in England und in Böhmen ganz stark. Und dann kommt als dritter oder als vierter Punkt die theologische Kritik, also die Frage an die Kirche, sie ist abgefallen. Und in dem Moment, wo der Abfall der Kirche im Ganzen dokumentiert wird, fällt zum ersten Mal der Begriff dieser Übrigen. Nun wird der auch unterschiedlich übersetzt, aber wir sind damit mittendrin bei Offenbarung 12, Vers 17. Wir sind die kleine Gruppe, die auch häufig identifiziert wird mit den 144.000 oder mit einer anderen kleinen Schar. Aber immer im Gegensatz zur großen, abgefallenen Kirche. Die Reformation in Deutschland hat den Begriff aus der Offenbarung nicht verwendet, weil sie ein sehr reserviertes Verhältnis gegenüber der Offenbarung hat. Das kann man verstehen. Es gab nämlich gleichzeitig eine Menge von Leuten, die nicht vom offenbaren Wort Gottes ausgegangen sind, sondern vom inneren Licht. Und die gesagt haben, das innere Licht ist wichtiger als das offenbare Wort Gottes. Und das innere Licht bei Thomas Müntzer, der noch vor dem großen Bauernkrieg gesagt hat, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und dann sah man einen Regenbogen am Himmel und jetzt dachten sie, jetzt kämpft Gott, hat dazu geführt, dass eine zutiefste Verunsicherung entstanden ist. Das Münsteraner Zionsreich hat dieselbe Vorstellung, das innere Licht ist wichtig, das sehen die Reformatoren und sagen nein. Es gibt nur einen Maßstab und das ist das geoffenbarte Wort Gottes. Deswegen kamen sie mit der Offenbarung eigentlich nicht klar. Aber schon bald haben wir aus dem Protestantismus heraus den Begriff der Übrigen als Kennzeichnung einer kleinen Gruppe, die sich sowohl gegenüber der Staatskirche absetzt und hin zu einer Freiwilligkeitskirche führt. Die erste Erwähnung, die mir begegnet ist, findet sich bei den ersten Siebententagsbaptisten in London. Die Siebententagsbaptisten entstehen als ganz kleine, exklusive Gruppe in London. Das sind sehr wohlhabende Londoner Händler. London war damals ein Schmelztiegel von neuem Denken. Da entsteht ja auch der Baptismus. Sie sind von den Gedanken des Baptismus geprägt. Dort hinein kommen einige Strömungen, die von den böhmischen Brüdern, von Comenius mit nach Holland gebracht wurden. Dort ist also dann ein geistiges Zentrum der Welt zwischen Holland und zwischen England. Und sie kommen nach Schottland und von Schottland wandern sie aus in die Vereinigten Staaten. Und da ist es nur Bruder Conradi, der ein sehr schönes Zitat hat von den Siebententagsbaptisten, längst geschrieben, bevor er sich ihnen angeschlossen hat, noch vor dem Ersten Weltkrieg, in seiner Erklärung der Offenbarung, wo er den Text der Übrigen erklärt mit einem schönen Zitat von den Siebententagsbaptisten. Wir gehören zu den Übrigen. Wir sind die Gemeinde der Übrigen. Und jetzt merken wir, wie kommt das, dass dieser Gedanke dann gerade auch in den USA so ein breites Umfeld findet. Denn das Remnant-Motiv in den USA ist im 18. und 19. Jahrhundert allzu gut bekannt und weit verbreitet. Nicht nur bei den Siebententagsbaptisten, die es bis heute pflegen und bewahren. Ihre letzte Geschichte, die sie herausgegeben haben, ist überschrieben mit dem Titel The Chosen People, das auserwählte Volk. Genau der Begriff drinne, die Geschichte der Siebententagsbaptisten. Nein, wir müssen uns vorstellen, Amerika wird im Wesentlichen besiedelt von Menschen, die auswandern um des Glaubens willen. Und sie bringen die Idee mit, sie gehen aus ihrer Heimat fort. Sie sind die einzigen, die wirklich sich zu Gott bekennen, die übrig geblieben sind und zu denen Gott sich bekennt. Es ist ein ureigenes amerikanisches Motiv. Vielleicht müsste man sogar sagen, es liegt in den Genen der frühen Amerikaner. Wir sind Gottes auserwähltes Volk, die übrigen, die er berufen hat. Und wenn man noch weiß, dass der Hintergrund für die meisten Auswanderer der Calvinismus war und dort das Verständnis der doppelten Prädestination, dann wird das deutlich. Das heißt also, wir sind die Berufenen, wir sind ausgewandert, Gott bekennt sich zu uns, und wenn man noch weiß, dass ihr rasanter Aufstieg, auch wirtschaftlicher Aufstieg, von ihnen als Zeichen des Segens Gottes für die Treue gewertet wurde, und dort entsteht der Gedanke des American Way of Life, dann wird verständlich, unser Weg ist der Weg der Übrigen. Weg von der alten Heimat, vom alten Europa, immer mit negativem Beigeschmack. Wir haben unsere neue Heimat gefunden. Wir sind hier zu Hause. Verbunden also immer mit dem starken amerikanischen Sendungsbewusstsein, das bis heute noch amerikanische Politik prägt. Wir bringen der Welt das Glück. In der Geschichte der Miller-Bewegung taucht der Begriff der Übrigen schon vor 1844 auf. William Miller schreibt 1841 in einer Zeitschrift über die Blickpunkte der Prophetie, spricht er über die Frage, die damals viele bewegt hat, die Rückkehr der Juden ins Heilige Land, ob das von heilsgeschichtlicher Bedeutung sei. Miller verneint, im Gegensatz zu den damals katholisch-apostolischen, aus denen später dann heute die neuapostolische Kirche hervorgegangen ist. Und zwar sein Hinweis ist, aus dem weltlichen Israel ist das Geistliche geworden. Aus dem Überrest im Alten Testament ist ein geistlicher Überrest im Neuen Testament geworden. Und dieser Begriff setzt sich in der Miller-Bewegung fort. Joseph Bates gebraucht ihn 1847 in einer Typologie, indem er die Siegel aus Offenbarung 7, Vers 2 in Parallele zu Hesekiel 9 nimmt und verbindet das mit Offenbarung 12, Vers 17 und interpretiert dann in einer sehr zeitgenössischen Form die vier Winde als die vier großen Staaten USA, Frankreich, Russland und Großbritannien und sagt, jetzt werden die letzten Winde gehalten und dann bleibt dieser Überrest bestehen. Und er sagt, die Adventisten, die gläubig zu Gott stehen, die die Enttäuschung erlebt haben, die sind die Übrigen. Und es werden verschiedene Begriffe gebraucht, die Remnant, die Little Remnant, die Scattered Remnant, die verstreut lebend Remnant oder auch Little Flock, die kleine Herde, Scattered Flock. Das sind also Begriffe, in der die frühe Adventgemeinde, von der die frühe Adventgemeinde damals immer gesprochen hat. Eines der ersten Kapitel oder ersten Broschüren, die damals herausgegeben worden waren, 1847, heißt ein Wort an die kleine Herde, Little Flock. Und da haben wir den Begriff. Der Begriff, der synonym gebraucht wird mit dem Begriff der Remnant, auch der verschiedenen anderen Begriffe. Wahrscheinlich wird dort zum ersten Mal der Begriff gebraucht. Wir übersetzen ihn auch häufig mit den Übrigen. 1846 ist es Uriah Smith, der zum ersten Mal auf eine Anfrage hin, warum die sieben Tagsadventisten sich für die Übrigen halten, das erklärt. Und er sagt, die Christen sind nach der Verheißung Erben. Und er sagt dann, bezogen auf Offenbarung 12, Vers 17, dass über das Erbe hinaus das jüdische Erbe in die christliche Zeit hineingekommen ist und zeigt, dass die Kennzeichen, die in Offenbarung 12, Vers 17 aufgezählt werden, allein auf Siebentagsadventisten zutreffen. Denn sie wissen sich gerufen, festzuhalten an allen Geboten und am Glauben an Jesus. Er bezog sich auch auf Joel 3, wo er von den Entronnenen spricht, die der Herr berufen hat. James White im Jahr darauf formuliert den Begriff der Übrigen noch einmal neu und kommt zur Schlussfolgerung. Satans Verfolgung der Übrigen ist das letzte Glied in der prophetischen Kette von Offenbarung 12. Als zweites, der Ausdruck der Übrigen muss ein Sinnbild sein für die letzten Glieder der Gemeinde Jesu, die unmittelbar vor der Wiederkunft leben. Und das dritte, möchten die sieben Tagsadventisten als ein Volk, das die Gebote beachtet, den Offenbarung 12, Vers 17 gegebenen Kennzeichen entsprechen. Hier finde ich etwas sehr Schönes, was heute meist vergessen wird. Dass bereits am Anfang, neben der so definitiven Aussage, wir sind es, die Aussage steht, die Ellen White übrigens sehr häufig auch gebraucht. Nicht wir sind es, sondern wir möchten es sein. Also anders ausgedrückt, wenn es eine Zielstellung für die Gemeinde gibt, dann besteht die Zielstellung darin, dass in der Gemeinde Volk Gottes gesehen wird, das genau die Prägung hat, die in Offenbarung 12, Vers 17 gesehen wird. Hier ist ein Wandel geschehen, das häufig aus der Wunschform, aus dem Optativ, der Imperativ geworden ist. Und ich denke, da ist auch eine theologische Veränderung zu beachten, die sehr deutlich ist. Aber es kommt noch was dazu. Der Begriff der Übrigen hat gleichzeitig noch ein wesentliches theologisches Moment gehabt. Denn von Anfang an spielt ein zweiter Begriff für unsere Väter eine entscheidende Rolle, der bis heute eine entscheidende Rolle spielt. Es ist der Begriff Babylon. Und der Begriff Babylon ist ein sehr, sehr weitführender Begriff. Ein Begriff, der weit über das Verständnis hinausgeht, dass allein damit eine einzige Kirche gemeint wäre. Wir könnten uns Schwester Weid anschauen, die mindestens 8 verschiedene Bedeutungen hat, wie der Begriff Babylon gebraucht wird. Eine Vielfalt von Deutungen bis hin zu solchen Gemeinden in der Adventgemeinde, in der es im Gottesdienst so laut zugeht. Die stehen in der Gefahr, Schwestern Babylons zu werden. Oder da ist sie in Südfrankreich, in Nîmes, sieht an einem Sonntag den Markt dort, das Markttreiben. Nun ist ja Markt in alten europäischen Städten immer klein gewesen. Amerika ist riesengroß. Aber Märkte in Europa waren immer klein. Und in so einem Innenstadtmarkt, da ist natürlich Krach und Geschrei und die Häuser ringsrum. Sie erlebt das Babylon, sagt sie. Ja, im Ernst. Und sie gebraucht den Begriff also in einer unterschiedlichen Art und Weise, ohne jetzt sich festzulegen auf eine einzelne Bedeutung. Aber der Begriff Babylon wird von Anfang an wichtig, nicht zuerst als Abgrenzung gegenüber anderen, sondern als ein konstitutiver Begriff für etablierte Kirchen. Wir machen uns heute keine Vorstellung, wie sehr die Anhänger der Miller-Bewegung zurückhaltend waren im Blick auf jede Form der Kirchenorganisation. Das wiederum hat zu tun auch wieder mit einem amerikanischen Gen. Warum? Es ist das Gen der Freiheit, der unbändigen Freiheit. Und dieses Gen der Freiheit beinhaltet, dass man machen kann, was man möchte. Und es beinhaltet die Abwehr gegenüber jeder Restriktion, gerade im Glauben, in Glaubensfragen. Und jetzt ist die Vorstellung da, wenn wir eine Kirchenorganisation aufbauen, denn in den USA gibt es ja eigentlich keine Kirchen, sondern Denominationen. Ne? Die haben ja nie den Begriff der Kirche verwendet, wie wir ihn in Europa haben, sondern sie haben einen neuen Begriff gewählt, der Denomination, und die entscheiden sich nicht zuerst die Denomination aufgrund ihrer Glaubensansichten, sondern häufig aufgrund der Aktivität. Ja, wer also ein bisschen das US-amerikanische Spektrum kennt, der weiß, dass in einem kleinen Dorf, also meine Tochter war mal in Oklahoma, also mitten in den USA, wo es mehr Kühe als Menschen gibt, in einem kleinen Ort mit 2000 Einwohnern, da gab es 13 Kirchen. 13 Kirchen, und eine Kirche gab es für Leute, die einzig und allein neu in den Ort gekommen sind. Die waren dann erstmal ein paar Monate in der Kirche, sozusagen als Auffangkirche, und dann wurden sie weiter vermittelt. Also der Begriff der Kirche in den USA hat eine völlig andere Bedeutung. Es sind Denominationen. Ja. Und hier erleben wir, wie der Vorbehalt gegen jede Form der Kirchenorganisation da war, obwohl James White, und das muss man ihm zugestehen, und unterstützt durch seine Frau im vollen Maß, gesagt hat, wenn wir uns nicht Regeln geben, dann verlieren wir in einem ganz starken Maß die Einheit, die wir haben und die wir als Gemeinde brauchen. Und so steht am Anfang offenbar der Begriff der Remnant gegen den Begriff einer Kirchenorganisation. Das heißt, wir sind die Übrigen, wird nicht weiter definiert, sondern wir halten die Gebote Gottes und haben den Glauben an Jesus. Und auf der anderen Seite sind alle, die Babylon sind. Und wir können uns kaum vorstellen, welcher innere Kampf in der frühen Adventgemeinde abgelaufen ist, als man angefangen hat, sich eine organisatorische Form zu geben. Und man wählt dort den geringsten Weg. Man baut keine eigene adventistische Kirchenorganisation auf, sondern man baut eine Kirchenorganisation auf, die üblich war, nämlich eine methodistische. Wir haben eine Kirchenstruktur, die im Grunde genommen der methodistischen Kirche sehr ähnlich ist, typisch amerikanisch. Dort gibt es auch Generalkonferenzen, dort gibt es auch Konferenzen und Unionen. Und in diesem Rahmen bewegen wir uns. Und dieser Prozess, dass auf der einen Seite der Begriff der Organisation größer wird, verändert auch die Bedeutung des Begriffs der Übrigen. Also am Anfang sind die Übrigen sozusagen die Organisationsform der frühen Kirche. Und erst im Laufe der Zeit kommt dann eine stärkere Form der Organisation. Ein letzter Gedanke für diesen ersten Abschnitt. Es entsteht der Begriff der Gemeinde der Übrigen. Eigentlich ist die Übersetzung falsch, denn es heißt Remnant Church. Aber wir haben hier den Begriff der Gemeinde. Warum? Weil wir auch Kinder unserer Zeit sind. Es gibt wohl kaum ein anderes Land, in dem die Adventgemeinde nicht den Begriff Church oder Kirche gebraucht. Wieso sind wir zu dem Begriff Gemeinde gekommen? Die Antwort ist ganz einfach. Ludwig Richard Conradi war ein Kind seiner Zeit. Welche Dienstbezeichnung hatte er? Kennt ihr die Dienstbezeichnung? Missionsdirektor. Welche Dienstbezeichnung hatten die Vorsteher bis 1945? Jeder Vorsteher hieß Missionsvorsteher. Wo kommen die Begriffe her? Aus den Erweckungsbewegungen des 19. Jahrhunderts, und die Erweckungsbewegungen des 19. Jahrhunderts in Deutschland sind die Gemeinschaftsbewegungen. Ludwig Richard Conradi übernimmt einen Begriff, den jeder damals kannte um die Jahrhundertwende, die Gemeinschaft. Kennt man heute noch in Württemberg, nicht wahr? Ist vielleicht hier eine besondere Prägung, aber das übernimmt er, weil das in Deutschland üblich war. Es gibt heute von diesen vielen Erweckungsbewegungen, die es damals gab, von der Gemeinschaftsbewegung, vielleicht noch ein paar bedeutende Missionen, die erhalten geblieben sind, oder die landeskirchliche Gemeinschaft. Um die Jahrhundertwende gab es Gemeinschaften über Gemeinschaft. Und Conradi wählt diesen Namen, um zu zeigen, wir stehen in dieser Tradition. Und er wählt ihn nicht, wie man fälschlicherweise geschrieben hat, um etwas Besonderes Adventistisches zu zeigen, eine besondere Eigenart, sondern er ist Kind seiner Zeit. Ganz und gar. Eigentlich müssten wir jetzt übersetzen, Kirche der Übrigen. Aber dann würde mancher sagen, das passt nicht zu uns, oder? Und hier merken wir, wie eine Spannung entsteht, die sehr deutlich ist. Eine Spannung entsteht, bei der deutlich wird, wie die frühe Adventgemeinde gekämpft und gerungen hat um ihr eigenes Verständnis. Und dieses Verständnis dreht sich verständlicherweise um das, was so wichtig ist. Und wenn ich mir den Anfang anschaue, dann ist das am Anfang immer der Sabbat. Und an dieser Stelle mache ich einen Punkt, und da setzen wir nachher wieder ein mit dem, was Schwester Weid dazu sagt, mit dem, welche Bedeutung das hat, auch in Folge, und vielleicht auch die Fragen, die dann daraus entstehen und denen wir uns heute stellen müssen. Vielen Dank, dass ihr so toll zugehört habt. Von 2 bis 3 ist eine schwierige Zeit.
Jetzt ist die Zeit, Gelegenheit für Gespräche, für Austausch. Wir haben in dem unteren Raum für die Kaffeepause Kaffeekuchen vorbereitet. Ihr seid alle herzlich eingeladen und gebeten, pünktlich um 16 Uhr, das heißt jetzt eine gute Dreiviertelstunde, wieder hier zu sein, um im zweiten Teil und dann auch für die nachfolgende Aussprache dann nochmal zusammenzukommen. Bis um 16 Uhr, gute Gespräche, gute Begegnungen in der Pause.